Ihr Lieben, am Dienstag stand ich im Ulmer Münster. Vielleicht kennen es manche, diese Kirche mit dem höchsten Kirchturm der Welt. Imposanter Kirchenbau. Ich stand in diesem Sakralbau. Das Schiff zieht sich weit in die Höhe. Ich war dort, weil wir was vorbesprechen mussten für eine Übertragung. Und wer dieses Münster kennt, der weiß, riesig groß, in der Mitte die Kanzel, sie klebt so beinahe an einer Säule, sodass die Menschen immer gewaltig nach oben schauen müssen zu dem Prediger oder der Predigerin. Also ich stehe in dieser Kirche, bin irgendwie mächtig beeindruckt von dieser Größe und zugleich komme ich ins Nachdenken. Weil ich mir überlege, gleicht nicht die Kirche und gleichen wir Christen nicht manchmal diesem imposanten Bau, dass wir das Gefühl haben, wir sind noch wer. Und man beachtet uns in dieser Welt. Zumindest denken wir das. Aber vielleicht hat Corona uns was ganz anderes gezeigt. Dass vielleicht der Weg in eine andere Richtung geht. Dass Gottesdienste stattfinden, ist verfassungsrechtlich geschützt und zugleich war es vielleicht gar nicht ausgemacht. Die Frage ist, für wen hat denn Glaube in Kirche eine Bedeutung? Der badische Dekan Martin Reppenhagen hat vor kurzem einen eindrücklichen Begriff verwendet. Er spricht von der Kirchenkränkung, dass die Kirche gekränkt ist oder in ihrer Ehre vielleicht sich gekränkt fühlt, weil sie an Bedeutung verloren hat. In den Medien wurde ja oft diskutiert, wo ist die Kirche und wo hat sie Trost gespendet? Ich denke, viele haben sich wirklich angestrengt, etwas vom Evangelium zu erzählen, aber diese Frage, die wurde diskutiert. Und jetzt keine Angst, ich will heute Morgen nicht über den Niedergang der Kirche sprechen, sondern ich möchte eine Frage stellen, die weit tiefer reicht. Nämlich, was können wir als Christen denn unserer Welt geben? Was ist das Besondere an unserem Glauben, was Menschen jetzt brauchen? Oder um im Corona-Stil zu sprechen, was ist denn so lebensrelevant für Menschen am Glauben an Jesus Christus, dass wir es unbedingt sagen und vorleben müssen? Einen Hunger nach Trost und nach Hoffnung, den spüre ich überall und vielleicht geht es Ihnen und euch ähnlich. Ich denke daran, was mir eine Bekannte erzählt hat von ihrer 9-jährigen Tochter. Da hat dieses Kind wohl im Radio gehört, wie es jetzt mit Impfen geht und Impfpriorisierung und dann von den Rechten, die man zurückerlangt. Und dann hat das Mädchen wohl zu weinen begonnen, weil sie gesagt hat, und wo bleibt denn ich? Ich werde nicht geimpft und wann darf ich wieder in einen Freizeitpark? Mich hat es berührt, diese kurze Szene. Weil ich glaube, es gibt nicht nur diese Mädchen so, sondern vielen Menschen die Frage, wo bleibt denn ich? Und dieses Gefühl, vielleicht allein gelassen zu sein. Hotspots der Hoffnung, so ist der Gottesdienst überschrieben. Und ja, ich glaube, Menschen brauchen Räume der Hoffnung. Vielleicht gerade jetzt. Räume, die ihnen Hoffnung und Perspektive geben. Räume, wo sie merken, ich bin nicht allein gelassen. Für heute ist ein Text aus dem Kolosserbrief vorgesehen. Und hier spricht Paulus davon, was denn Hoffnung schenkt. Und wenn wir diesen Text jetzt gleich hören, vielleicht merken wir, dass es nicht nur darum geht, wie andere Hoffnung bekommen, sondern wie denn wir Hoffnung bekommen. Und ich wünsche uns, dass Gott uns heute Morgen berührt durch sein Wort, weil er doch am besten weiß, wo wir heute Morgen Hoffnung brauchen. Ich lese aus dem Kolosserbrief aus Kapitel 1, die Verse 27 bis 29. Gott wollte kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. Gott will den Reichtum des Geheimnisses kundtun. Von diesem Geheimnis spricht Paulus und in den Versen vor unserem Predigtext hat Paulus davon erzählt, wie er das Evangelium verkündigt. Dieses Geheimnis, das Evangelium, was Gott jetzt aufdeckt, nämlich dass er in Jesus Christus Mensch geworden ist, dass er hier sein Gesicht uns gezeigt hat. Ein Geheimnis ist das, weil es alle Welt nicht einfach weiß und versteht, dass Gott sich hier zeigt. Jesus kam ja nicht als der strahlende Herrscher. nicht als der Held. Nicht alle haben ihre Knie vor ihm gebeugt, sondern Kreuzige hat man gerufen. Und dann stirbt dieser Gott, der Schöpfer des Universums, am Kreuz. Und keiner kriegt so richtig mit, wer hier stirbt. Und selbst als Jesus auferstanden ist, sind es nicht überall die Massen, die an ihn glauben. Ein Geheimnis ist das. Und jetzt gestehe ich, dieses Wort Geheimnis, das berührt mich, weil es mich an meine jüngste Tochter erinnert. Mit ihren beinahe 6 kann es manchmal sein, dass sie zu mir herkommt und mir ins Ohr flüstert und sagt, Papa, ich möchte ein Geheimnis sagen. Und dann erzählt sie ein großes Geheimnis ihrer kleinen Welt. Wenn sie das nicht nur mir sagt, sondern vielleicht irgendeinen anderen in der Familie, ihren Geschwistern, kommt es immer darauf an, ob die gut drauf sind. Dann sagen die, gut. Wenn sie vielleicht keine Lust haben zuzuhören, sagen sie, na und? Weil sie sagen, naja, oder denken, was für ein Geheimnis. Und jetzt frage ich mich, wie ist es denn mit unserem Glauben? Das Geheimnis, dass Gott Mensch wird. Ist es was, wo wir staunen, wo wir flüstern und sagen, was für ein Geheimnis? Oder ist es was, wo wir im Stillen manchmal denken, na und? Ich habe es schon oft gehört und ich glaube es und lebe danach. Ihr Lieben, wie ist es mit unserem Glauben? Können wir staunen über dieses Geheimnis, was Gott uns schenkt? Wir erzählen anderen vom Glauben, wir stehen dafür ein. Aber ich frage mich persönlich, für mich gibt es diese Momente, wo ich noch richtig staune über diesen Gott, dass er Mensch geworden ist. Und Paulus stellt uns in diesen wenigen Versen jetzt vor Augen, was denn das Besondere an unserem Glauben ist. Das, was wir allen weitersagen können. Paulus malt uns vor Augen, was denn dieses Geheimnis ist. Und vielleicht ist es jetzt tatsächlich so, wenn wir die Verse anschauen, auf den ersten Blick kennen wir es. Aber vielleicht auf den zweiten Blick beginnen wir zu staunen. Und dass wir uns das besser vorstellen können, habe ich uns jetzt mal eine Schatzkiste mitgebracht. Eine Schatzkiste als Symbol für den Reichtum unseres Glaubens. Und wenn ich die Kiste jetzt gleich öffne, dann wird es Ihnen, wird es euch vielleicht so gehen, dass man auf den ersten Blick denkt, wenn da das rauskommt, naja, das wissen wir eigentlich. Aber vielleicht auf den zweiten Blick beginnen wir zu staunen. Es ist schlicht ein Kreuz in dieser Kiste. Ich habe dieses Kreuz gestern Abend geklaut bei uns. Am Eingang zur Küche hängt es über der Tür. Bin mal gespannt, ob meine Frau heute Morgen sieht, dass es weg ist. Ich stelle die Kiste jetzt mal wieder zur Seite. Das Besondere an unserem Glauben ist schlicht Jesus, der Gekreuzigte. Nicht etwas Überraschendes, sondern das, was wir wissen. Und doch, Paulus malt uns neu vor Augen, warum das ein Geheimnis ist, worüber wir staunen. Gott wollte kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Die Bibelausleger, die streiten hier jetzt, ob man aus dem griechischen Originaltext übersetzen muss, Christus in euch oder Christus bei euch. Wahrscheinlich schwingt beides mit. Das Besondere unseres Glaubens ist also dies, Jesus ist bei uns und um uns und er lebt in uns. Jesus ist nicht nur der ferne Gott, sondern er ist der, der unser Herz erfüllt und unser Leben. Dieser Jesus, der damals auferstanden ist, der lebt jetzt. Also nicht wir sind das Besondere im Glauben, sondern Christus. Und jetzt habe ich dieses Kreuz mitgebracht und ich habe erzählt, ich habe es über dem Eingang der Küche weggenommen. Die Küche ist der Ort des Lebens. Es ist bei uns so und vielleicht bei Ihnen und euch auch. Küche ist nicht nur der Ort, wo gekocht wird, sondern der Ort, wo die Stundenpläne der Kinder hängen und wo der Familienplaner hängt. Die Küche ist der Ort, wo der Korb steht, der bei uns immer überquillt mit leeren Flaschen, weil der, der dran ist mit dem Flaschendienst, das eigentlich immer verpennt. Die Küche ist der Ort, wo der Boden schon ziemlich viel zerbrochene Flaschen und Geschirr gesehen hat. Also, die Küche ist das richtige Leben. Und für dieses richtige Leben steht die Küche, weil im normalen Leben, da geht es ja so zu, dass man sich freut und ärgert, dass man weint und lacht, und dass manches einfach auch zerbricht. Im richtigen Leben, da ist es vielleicht der Kalender, der uns treibt. Vielleicht in Corona nicht so sehr und bei manchen in Corona noch viel mehr als sonst. Im richtigen Leben, da ist es so wie bei uns in der Küche, wo alle irgendwie in der Küche was ablegen an einen Ort, wo es nicht hingehört. Vielleicht ist es in unserem Leben auch so, dass alle möglichen Menschen schon was hingelegt haben, wo es nicht hingehört. Diese Bemerkung, die mich so trifft und ich kann sie nicht ändern. Diese Aufgabe, die mir jemand auferlegt und ich kann sie nicht erfüllen. Vielleicht ist es auch so, dass in unserem Leben schon manches zerbrochen ist. Dass der Fußboden unseres Lebens schon manche Scherben gesehen hat. Und jetzt über allem steht dieses Kreuz. Über der Küche bei uns daheim und über unserem richtigen Leben. Christus in euch. Das wissen wir vielleicht und das weiß ich. Und doch merke ich, wie gut mir das tut, wenn ich mir das wieder vor Augen halte, wenn mir das jemand zuspricht. Jesus in deinem Leben. In dem, was zerbrochen ist und du kannst es nicht mehr gut machen. In dem, wo du vielleicht so unzufrieden bist mit dem, wie es gelaufen ist. Und wir können ja am Leben nichts ändern. Es ist so, wie es ist. Es gibt ein Corona-Lied jetzt von Sarah Connor. Und in diesem Popsong, da gibt es eine kleine Zeile, wo es heißt, könntest du nicht ein wenig vorspulen und es ist alles wieder gut. So ist Leben nicht. Ich kann nicht vorspulen und ich kann nicht zurückspulen, ich kann nichts ändern. Ich lebe jetzt. Und in diesem Jetzt ist Jesus da. Er ist da, wenn ich nicht vorspulen kann, obwohl ich es gern würde. Ich denke dran, vor kurzem bin ich abends an einer Sendung hängen geblieben. Ich habe nicht so viel Zeit zum Fernsehen und wenn ich fernsehe, dann ist, wenn meine Frau neben mir sitzt, dann schauen wir eine Sendung an und wenn meine Frau gerade nicht da ist, dann zappe ich eben durch. Und dann bin ich beim Durchzappen an einer Sendung hängen geblieben, Stern TV. Ich bin deshalb hängen geblieben, weil zwei Menschen auf der Couch saßen, deren Namen ich kannte. Die Real Life Guys, vielleicht hat es jemand gesehen, Philipp und Johannes Mickenbecker. Zwei Christen, YouTuber. Und dieser Philipp ist schwer an Krebs erkrankt. Und dann haben die beiden da erzählt, wie sie ihr Leben, was sie nicht zurückspulen, nicht vorspulen können, wie sie ihr Leben Gott in die Hände geben. Und es war ein bisschen witzig zu sehen, wie der Moderator damit zurechtkommen musste, dass da zwei von ihrem Glauben erzählen. Er hat immer von diesem Gott gesprochen, von dem die beiden erzählen. Aber das hat mich sehr beeindruckt, weil hier deutlich wurde, Christus in euch, mit uns mittendrin, mitten jetzt im Leben. Und ich kann ihm das abgeben, was ich nicht zurückspulen und nicht vorspulen kann. Und der Jesus, der jetzt da ist, der wird auch morgen da sein und auch ganz am Ende, wenn unser letzter Morgen angebrochen ist. Und davon spricht Paulus. Gott wollte kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Herrlichkeit meint hier die Gegenwart Gottes, dass am Ende unseres Lebens Gott uns in seine Arme nehmen wird. Der Kolosserbrief spricht an mehreren Stellen von dieser Hoffnung auf die Herrlichkeit. Hoffnung, die Gott schenkt, hat also bei uns immer einen Namen, Jesus. Wir glauben nicht als Christen, dass irgendwann alles gut wird. Wir haben auch nicht eine Augen-zu-Mentalität, irgendwie durchs Jammertal und am Ende wird's gut. Wir hoffen nicht auf etwas, sondern wir hoffen auf jemand, auf Jesus. Hoffnung ist in der Bibel immer ein Beziehungsbegriff, weil es mit der Beziehung zu Jesus zu tun hat. Und Herrlichkeit, das kommt in der Bibel aus dem Alten Testament, dieser Begriff, und ursprünglich in der hebräischen Sprache meint das Lichtglanz, der Lichtglanz Gottes, der uns am Ende unseres Lebens einhüllen wird. Dieses Licht, das dann alle Schatten verklären wird. Und in Jesus, in dieser Hoffnung, fällt schon ein Licht aus der Ewigkeit auf unser Leben heute. Hoffnung heißt, ich vertraue darauf, der Jesus, der mich am Ende erwartet, der wird heute schon da sein und morgen und an jedem Tag meines Lebens. Im Deutschen ist dieses Wort Hoffnung sprachgeschichtlich verwandt mit dem Wort hüpfen. Hoffnung ist also die Erwartung für morgen, die mich heute schon hüpfen lässt. Vielleicht vor Freude hüpfen, vor Spannung hüpfen. Hoffnung hat auf jeden Fall immer damit zu tun, dass es mich nicht auf meinem Stuhl hält, sondern dass das Leben in Bewegung kommt. Jesus ist die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt Paulus. Wenn ich also darauf vertraue, am Ende meines Lebens nimmt mich Jesus in seine Arme dann kann mich das heute schon voller Freude hüpfen lassen. Wenn ich darauf vertraue, er ist da heute und morgen und am letzten Tag, dann kann ich heute einen Hüpfer wagen. Vielleicht meine Seele hüpfen lassen. Oder heute Abend, vielleicht wagen Sie ja einen Hüpfer. So ganz wirklich. Und dass Sie bei diesem Hüpfer dran denken, eine Hoffnung haben wir. Paulus sagt, das ist die Hoffnung, die die Welt braucht. Den verkündigen wir, diesen Christus, und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. Hotspots der Hoffnung, so ist dieser Gottesdienst überschrieben. Und das will ich jetzt zum Schluss aufnehmen. Menschen brauchen Räume der Hoffnung. Sie brauchen es, dass ihnen ein Raum gegeben wird, wo sie ihre Angst aussprechen können und ihre Sehnsucht. Einen Raum, der sich mit Hoffnung füllt, die man selbst nicht machen kann. Ihr in der OJC, ihr lebt solche Räume der Hoffnung. Ihr eröffnet es im ganz konkreten Sinn. Lebensraum und Wohnraum und ein Raum für die Seele. Die Frage für heute Morgen ist, wo sind wir denn berufen, vielleicht neu berufen, Menschen solche Räume der Hoffnung zu eröffnen? Räume, wo sie aufleben können. Vielleicht denken Sie jetzt an einen bestimmten Menschen, vielleicht eine Kollegin, einen Kollegen, vielleicht an die Familie, an wen auch immer oder welche Situation auch immer. Und vielleicht spüren Sie, da bin ich gerufen, jetzt einen Raum der Hoffnung zu eröffnen. Paulus sagt jetzt aber, dafür mühe ich mich ab, um Räume der Hoffnung zu eröffnen. Ich ringe und jetzt kommt's in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. Paulus müht sich ab, er setzt sich ganz ein, völlig unterwegs im Auftrag des Herrn, aber dann in seiner Kraft, nicht in meiner Kraft. Christus in euch. Hier wird es konkret für Paulus, dass in aller Anstrengung, in aller Mühe es nicht er ist, sondern Jesus. Lassen wir uns das gesagt sein heute Morgen, wenn wir Räume der Hoffnung eröffnen, dass nicht wir sind. Und ich denke noch mal kurz an meine Familie. Schon länger her, als die Kinder noch klein waren. Wenn wir vom Einkaufen gekommen sind, die Treppe hoch innen im Pfarrhaus, dann wollten manchmal die kleinen Kinder die Einkaufstasche tragen. Sie haben genommen, mächtig abgeschleppt, die Treppe hoch und waren stolz, dass sie es geschafft haben, in aller Mühe. Was sie nicht wussten war, es war nicht ihre Kraft, die Tasche hochgetragen hat, sondern meine. Wir mühen uns ab und setzen uns ein mit all unserer Kraft. Dazu sind wir berufen. Es ist immer seine Kraft, die Kraft von Jesus Christus, die Hoffnungsräume eröffnet. Jetzt zum Schluss nehme ich noch mal kurz die Kiste hoch. Vielleicht haben Sie ja so eine Schatzkiste in Ihrem Herzen. Und ich lade Sie ein, jetzt lege ich es wieder weg. Ich lade Sie ein, dass Sie diese Schatzkiste des Glaubens öffnen. Vielleicht heute Abend im Nachdenken darüber, was Gott uns schenkt, welche Hoffnung. Lassen wir uns neu inspirieren und neu darüber staunen, was Gott uns geschenkt hat. Die Hoffnung der Herrlichkeit Christus in uns. Und dann lasst uns Räume aufmachen der Hoffnung für andere. Amen.